Deutschlandfunk.
Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Von Trends und Technik, die Game Developers Conference und die Gamescom decken alle Aspekte ab. Von Engines und virtueller Realität, tiefes Eintauchen in Spiele mit immer schnelleren Programmen. Ernsthaft spielen. Das Projekt Teamwork soll Helfer und Bevölkerung auf Katastrophen vorbereiten. Feng Shui für die Cloud, wenn virtuelle Maschinen zu Computerschädlingen werden. Und das digitale Logbuch, imperativ.
Ganz Köln ist derzeit belagert von jungen Leuten, die nur ein Ziel haben, nämlich die Messehallen auf der rechten Rheinseite der Domstadt. Dort findet zurzeit die Gamescom statt, die weltgrößte Messe für Computerspiele. Sie endet morgen. Schon zu Beginn der Woche trafen sich in Köln die Entwickler elektronischer Unterhaltungsspiele zur Game Developers Konferenz. Maximilian Schönherr, Sie waren auf beiden Veranstaltungen. Welchen Stellenwert haben die denn für Forschung und Wissenschaft?
Also die Leitkonferenz, Manfred, für interaktive Computervisualisierung und nichts anderes sind Computerspiele nun mal, war und ist die amerikanische SIGGRAPH. Auf der SIGGRAPH stellen Wissenschaftler ihre Spitzenforschung, wie sonderbar und speziell sie sein mag, erstmals vor. Die Algorithmen für Bewegungsunschärfe, die Polygonenreduktion von 3D-Objekten, künstlicher Nebel und spiegelnde Oberflächen wurden alle erstmals auf einer der vielen SIGGRAPH-Konferenzen vorgestellt und gehören heute zum Standard in den Games. Vor einem Monat hat auf der SIGGRAPH zum Beispiel Nils Tuerei von der TU München eine Methode vorgestellt, wie man 3D-Objekte physikalisch korrekt kaputt machen kann. Das trifft natürlich den Kern von Computerspielen, ist aber viel zu abstrakt wissenschaftlich für die Kölner Veranstaltung. Ich hatte so vor 10 Jahren den Eindruck, dass auf der Game Developers Conference einige Wissenschaftler, etwa aus den englischen Labors von Microsoft, tatsächlich neue Forschungsergebnisse vorstellten. Heute ist die GDC sehr anwendungsorientiert, also kein wissenschaftlicher Fachkongress, gibt aber eine gute Bilanz über das Innenleben der Spieleentwicklerszene.
Also über genau das, was die Gamescom dann von außen zeigt für den Endanwender.
Ja, wobei die Gamescom zeigt, was angesagt oder in Planung ist und damit selbst zum Motor für Forschung und Entwicklung wird. Man sieht da gut etablierte Techniken, die wiederum von Wissenschaftlern aufgegriffen werden. Ein typisches Beispiel von 2010 ist der Kinect-Bewegungssensor für die Xbox. Den sieht man heute zum Beispiel in der IT-Abteilung des Deutschen Krebsforschungszentrums.
Gut, Maximilian, wir reden gleich über beide Veranstaltungen weiter, machen jetzt aber erstmal einen Rundgang über diese beiden Veranstaltungen.
Das ist Smashy City, ein Spiel für mobile Geräte. Man steuert mit 2 Fingern auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm ein roboterartiges Wesen durch eine belebte Stadt. Wann immer das Wesen auf ein Haus stößt, schlägt es dieses kurz und klein. Ausgedacht hat sich das Spiel der Brite Troy Lonergan. Und er provozierte schon mit dem Titel seines Vortrags auf der Game Developers Conference die Entwicklergemeinde. How I created a top 50 app in 8 weeks. Wie ich diesen Bestseller in 8 Wochen erschaffen habe. Und das ohne Programmieren, Schreiben und Zeichnen zu können. Lonergan fühlt sich als Produzent von Computerspielen und plädiert für hochqualifiziertes Personal, in seinem Fall nur 2 Experten, und eine extreme Beschränkung des Aufwands. Man braucht keinen Sounddesigner, wenn es Explosionssounds kostenlos gibt, sagt er. Warum Smashy City so beliebt wurde, versteht Troy Lonergan auch nicht. Das ist Emily Taylor von Daybreak Games in Kalifornien. Sie beschreibt, wie sie mit dem 12 Jahre alten Vielspieler-Klassiker EverQuest Statistik treibt. Und zwar befragte sie kürzlich um die 10.000 Spieler. Sie beobachtete aber auch deren Spielverhalten. Wer in dem Spiel, so die Forschungsaufgabe, kämpft und wer bastelt? Die große Mehrheit der Frauen und Männer in dem Spiel kämpft. Allerdings finden sich unter den Handwerkern 3-mal mehr Frauen. Die meisten Spieler sind um die 40 Jahre alt. Und je älter sie werden, desto mehr verlassen die Schlacht und widmen sich dem ruhigeren und übrigens auch geschwätzigeren Handwerk in EverQuest 2.
We still found that quite a lot of women enjoy all aspects of gameplay. But certainly we found that they were more engaged with the crafting content on average than the males.
Hier stellt ein Entwickler in einem abgetrennten Raum der Gamescom ausgewählten Besuchern das groß angekündigte, aber noch immer nicht fertige Rollenspiel Torment
teils auf Numenera vor. Alles, wirklich alles in diesem Spiel hat seine eigene Geschichte, sagt dieser Entwickler von Numenera. Ein philosophisches Spiel, das mit Zeitsprüngen und psychischen Transformationen arbeitet. Ein Rückgriff auf die Spiele der 1980er Jahre mit viel Text, aber mit natürlich aufregenderer Grafik. Auch noch nicht erschienen und typisch für ein anderes Genre ist das Flugzeugspiel Erhard, programmiert von den Blindflugstudios in der Schweiz. Das Team aus 5 Entwicklern, Grafikern, 3D-Konstrukteuren und dem Produzenten hat sich ein halbes Jahr Zeit genommen. Auf der Gamescom stellen sie den Prototypen vor. Für Windows- und Apple-PCs, jedoch nicht für Tablets und Smartphones. Jeremy Spielmann, der Designer des Spiels.
Ein Nachteil der mobilen Plattform sind generell, dass eigentlich bei allen Controls die Haptik fehlt. Dir fehlt auch die Rückstellung bei den Accelerometern. Das heißt, dass man weiß eigentlich nie genau, wo der Nullpunkt ist. Man ist auf das visuelle Feedback angewiesen, um wieder die Mitte zu finden. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Bei einem Joystick kannst du ihn einfach gehen lassen und dann ist er wieder zentriert. Und das ist etwas, was bei Smartphones zum Beispiel sehr fehlt.
Also, das waren ein paar Spieletrends eingesammelt auf der Gamescom und auf der Game Developers Konferenz, die immer im Vorfeld der großen Spielemesse hier in Köln stattfindet. Maximilian Schöner, eine Insiderfrage. In welcher Sprache werden eigentlich solche Spiele programmiert?
Im Kern dieser Spiele, jedenfalls fast aller Spiele, ist die sogenannte Game Engine. Und die wird mit Baukastenmodulen programmiert. Aber, und ich finde es eigentlich ganz angenehm, mit C#. Also C mit diesem Hashtag hinterher. Diese Sprache ist die Kernsprache für diese Engines und da geht also gar nichts. Das heißt, jedes Spieleentwicklerteam hat mindestens einen Programmierer, der Hardcore-Programmierung beherrscht.
Auf der Gamescom vor einem Jahr zeichnete sich ja schon ein ganz deutlicher Trend ab, nämlich Virtual Reality. Hat sich dieser Trend bestätigt?
Absolut, ja. Den entscheidenden Impuls gab ja Samsung vor einem halben Jahr mit der Veröffentlichung einer VR-Brille unter 100 Euro. Der koreanische Konzern ging dabei den konsequenten Weg, die virtuelle Welt nicht an den PC zu koppeln, sondern an das hauseigene Smartphone. Man setzt es vorne in die Brille ein. Der Grafikprozessor ist stark genug, ein weitgehend latenzfreies Tiefenerlebnis zu ermöglichen. Und auf der Messe wimmelt es von Anwendungen für diese und andere Brillen. Es gibt auch Sitze mit Schrittmotoren, die mit bestimmten VR-Geräten kommunizieren. Das heißt, man fährt mit der Brille Achterbahn. Das ist schon schummrig genug. Die scheinbare Bewegung in den Kurven oder beim Fallen wird dann durch Drehen und Neigen des Sitzes unterstützt. Und im Oktober kommt die ebenfalls in Köln gezeigte Sony PlayStation VR heraus. Es wurde jetzt auch auf der Messe vorgestellt mit grafisch anspruchsvollen Titeln und natürlich mit 3D-Brille.
Gibt es denn auch genügend Software, die das alles unterstützt?
Auch da war ich erstaunt. Es gibt sehr viel, als hätten die Spieleentwickler nur darauf gewartet, das endlich zu machen. Und man muss dabei beachten, das hat mir auch ein kleines polnisches Studio erklärt, die 3 sehr kleine, independent, aber erfolgreiche Programme geschrieben haben, Games gespielt haben. Man hat ja in einem 3D-Spiel quasi sowieso schon die 3D-Information über die Tiefe. Man hat eine virtuelle Kamera und diese virtuelle Kamera wird der Kopf dann in so einer VR-Applikation. Das heißt, es fällt vielen Entwicklern gerade sehr leicht, einfach diese Kamera-Informationen in die VR-Brille zu transportieren. Ich fand auf der Messe übrigens sehr interessant, die Stände können diese tollen VR-Spiele gar nicht mehr richtig demonstrieren, weil man muss durch diese Brille gucken und da ist jeder ja autistisch für sich sozusagen bei sich. Man kann es gar nicht
völlig
mehr richtig...
Völlig abgeschirmt durch die Brille.
Genau, also schlechte Bewerbbarkeit quasi.
Man hat ja schon bei 3D-Filmen im Kino gehört, dass viele Betrachter über Übelkeit geklagt haben. Wie war es auf der Gamescom? Haben Sie da irgendwelche Klagen gehört?
Ja, also die Klagen kann ich bestätigen. Man wird sich in nächster Zukunft sehr damit beschäftigen müssen mit der VR-Krankheit. Das heißt, das Eintauchen ist speziell für Kinder durchaus problematisch und hat gesundheitliche Konsequenzen.
Über die Gamescom und über die Game Developers Konferenz hier in Köln berichtete Maximilian Schöner. Dankeschön. Wenn sich übrigens Insider über Computerspiele unterhalten, dann fällt ganz oft der Begriff Immersion. Immersion, das meint das Eintauchen des Spielers in eine virtuelle Realität. Und ganz allgemein verstehen mittlerweile Spieleentwickler darunter auch die Fähigkeit eines Spieles, ja, die Spieler in den Bann der Handlung zu ziehen. Von dieser Immersion versprechen sich auch Wissenschaftler große Dinge. Zum Beispiel die Forscher am Lehrstuhl für Computeranwendungen und Integration in Konstruktion und Planung an der Universität Paderborn. Zusammen mit etlichen Partnern aus Hochschule, Industrie und öffentlicher Verwaltung wollen sie Serious Gaming betreiben, ernsthaftes Spielen. Und zwar im Projekt Teamwork, das im Rahmen des Programms Forschung für die zivile Sicherheit durch die Bundesregierung gefördert wird. Und warum es beim Serious Gaming und bei Teamwork geht, das hat mir Projektleiter Robin Matara erklärt.
In Teamwork geht es darum, Einsatzkräfte und Bevölkerung gemeinsam auf Krisenereignisse vorzubereiten, bevor diese eintreten. Das richtige Verhalten bei solchen Krisenereignissen, zum Beispiel Hochwasser, lässt sich prinzipiell auch theoretisch vermitteln. Der Ansatz des Forschungsprojektes ist es aber, die Teilnehmer unserer Studien in solche Situationen eintauchen zu lassen und diese dadurch begreifbarer zu machen. Zusätzlich werden die Teilnehmer außerdem an der Gestaltung von Krisenszenarien für die virtuelle Welt einbezogen. Zusammenfassend geht es dann darum, zu untersuchen, inwiefern sich durch diese Aktivitäten ein Lerntransfer in die echte Welt erreichen lässt, um letztendlich die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der Teilnehmer gegenüber echten Krisen zu steigern.
Wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Da gibt es ein Spiel, das benutzen Sie und dann wird geübt?
Ja, wir haben das Spiel Emergency als Grundlage im Projekt. Das ist die technische Basis und das bringt schon viele Elemente mit sich, die für unser Projekt wichtig sind. Simulationsverläufe sollen beispielsweise nicht fest vorgegeben sein, sondern sich aus der Interaktion der Teilnehmer mit dieser virtuellen Welt ergeben. Ein weiteres wichtiges Element ist die Möglichkeit, Szenarien selbst gestalten zu können. Und dazu hat auch das Spiel schon einen kollaborativen Szenario-Editor. Und dann noch zusätzlich gibt es rund um das Spiel eine Emergency-Community, die sich schon heute mit der Erstellung von Spielleveln beschäftigt und Anpassungsentwicklungen vornimmt. Die Offenheit der Plattform erlaubt das und die Wiederverwendung von vielen Assets, also Simulationsobjekten, ist zudem möglich. Darin sehen wir viele Potenziale, die in Teamwork daraufhin untersucht werden sollen, inwiefern sich auch für professionelle Zwecke eingesetzt werden können.
Wie genau sieht das denn aus? Also was muss man dafür alles machen?
Das Spiel an sich simuliert in seiner aktuellen Form eher kleinere Alltagseinsätze, die bewältigt werden müssen. In Teamwork fokussieren wir jetzt größere und komplexere Lagen. Was im Detail alles geändert werden muss, um die Anforderungen unserer Zielgruppen zu erfüllen, das untersuchen wir aktuell im Projekt. Im Moment arbeiten wir sogar noch mit dem Spiel so, wie es ist. Und die ersten Anpassungen werden dann im nächsten Jahr zu sehen sein.
Größere Lagen, geht es also darum, größere Katastrophenszenarien zu probieren?
Genau, ein Beispiel dafür wäre so das Hochwasser an der Elbe im Jahr 2013. Also wirklich solche Lagen, die sich über große Flächen erstrecken und die halt in ihrer Komplexität den Alltagseinsatz deutlich übersteigen.
Sie haben es eben ja schon erwähnt, dass es bei Teamwork nicht nur um Katastrophenhelfer geht, sondern auch um die Bevölkerung. Wer kann denn da überhaupt was lernen und welche Möglichkeiten gibt es, diese beiden Gruppen miteinander zu vernetzen?
Eine wichtige Zielgruppe von Teamwork sind Einsatzkräfte. Die haben natürlich auch heute schon diverse Möglichkeiten, sich auf die Bewältigung von Krisen vorzubereiten. Im Projekt wollen wir mit denen gemeinsam herausfinden, wie sich das Serious Gaming im Allgemeinen und der Teamwork-Ansatz im Speziellen in diese Ausbildungsprozesse, die schon existieren, integrieren lassen. Die zweite wichtige Zielgruppe ist dann auch die Bevölkerung. Und hier wollen wir den Serious Gaming-Ansatz nutzen, um die Bevölkerung in einer besonderen Art und Weise mit Krisenereignissen vertraut zu machen. Wir wollen diese Gruppen aber nicht separat betrachten, sondern über Teamwork gezielt zusammenbringen. Und insbesondere gehen wir dann davon aus, dass beide Zielgruppen voneinander lernen können. Zum einen kann die Bevölkerung etwas darüber lernen, wie Einsatzkräfte handeln und warum sie bestimmte Maßnahmen ergreifen. Und zum anderen können Einsatzkräfte sich von kreativen Ideen der Teilnehmer aus der Bevölkerung zur Bewältigung einer Krise inspirieren lassen. Das kann man zum Beispiel jetzt auch an solchen Situationen aus der jüngeren Vergangenheit sehen, wo sich zum Beispiel Spontanhelfer an der Abwehr von tatsächlichen realen Einsätzen beteiligen und einbringen.
Was kann denn ein Spiel besser als herkömmliche Trainingsmethoden vermitteln, die man bislang eben halt zum Beispiel in der Katastrophenprävention benutzt hat?
Wir denken, dass unser Ansatz gerade bei jungen und Spiel- bzw. IT-affinen Teilnehmern sehr motivierend wirkt. Darüber hinaus dürften sich Krisenereignisse in einer Art und Weise darstellen lassen, wie man sie bisher nicht unbedingt kennt. Das ist dann das Stichwort Immersion.
Ja, Immersion bedeutet das Eintauchen in die Spielewelt. Kann man denn in Teamwork im Falle einer echten Katastrophe auch bestimmte Handlungsoptionen erst einmal simulieren?
Also zunächst geht es tatsächlich um die Anwendung im Training, wie gerade erwähnt. Im weiteren Projektverlauf setzen wir uns aber auch explizit mit der Frage auseinander, wie die Ergebnisse im Einsatz verwendet werden können. Das fängt an mit der Verwendung einzelner Softwarekomponenten während eines Krisenereignisses und endet mit dem Rückgriff auf gesammeltes Wissen, das im Vorfeld einer Krise durch den Teamwork-Ansatz generiert wurde. Das sind aber Themen, die aus heutiger Sicht noch in etwas fernerer Zukunft liegen. Wir sind dieses Jahr im Februar gestartet und das Projekt läuft noch bis Anfang 2019. Und gegen Ende des Projekts wollen wir dann solche Fragestellungen in den Fokus rücken.
Das war Robin Materer von der Universität Paderborn über das Serious Gaming Projekt Teamwork. Das Gespräch haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF Forschung.
Reden wir über Feng Shui. Eine besondere Art dieser chinesischen Harmonielehre wird im übertragenen Sinne an der Freien Universität Amsterdam und an der Belgischen Universität Leuven betrieben. Flip Feng Shui, so heißt eine neue Angriffstechnik, mit der virtuelle Maschinen in Cloud-Installationen vom Sicherheitsforscher Herbert Boos und seinem Team erfolgreich angegriffen wurden. Vorgestellt wurde Flip Feng Shui jetzt auf dem Usenix-Sicherheitsforum. Peter Welchering, wie geht denn dieser Angriff genau vor sich?
Ja, in Kombination geht er vor sich, denn beim Flip-Feng-Shui-Angriff, da wird eine Sicherheitslücke bei den Speicherbausteinen mit einer Speicherverwaltungsroutine in den Cloud-Systemen verbunden. Das ist schon ziemlich tricky insgesamt. Über die Speicherverwaltungsroutine verschaffen sich nämlich die Angreifer Zugriff auf bestimmte Speicherbausteine. Und über die genauere Berechnung, wann dann der Rauhammer-Fehler bei den Speicherbausteinen zuschlägt, da können sie dann Bits in öffentlichen Schlüssel verändern oder beispielsweise den Uniform Resource Locator fürs Herunterladen von Softwareaktualisierungen so verändern, dass sie Schadsoftware in die Cloud einschleusen können.
Bleiben wir zunächst mal bei der Speicherroutine, die hier ausgenutzt wird. Wie sieht der Angriffsvektor aus?
Ja, der Angreifer mietet sich auf eine virtuelle Maschine auf demselben Host ein, auf dem auch das anzugreifende System liegt, und dann legt er eine Bitreihe an, die genauso aufgebaut ist wie eine Bitreihe auf dem anzugreifenden System. Das kann er etwa durch Dateikopie tun. Und um Speicherplatz zu sparen, sehen die Speicherverwaltungsroutinen dann hier vor, dass nicht beide Dateien oder Seiten oder Bitreihen auf beiden Systemen gespeichert werden, sondern es wird der virtuellen Maschine des Angreifers eine Zugriffsberechtigung auf die Speicherbausteine des Opfers eingeräumt, die ja genau dieselbe Bitreihe aufweist. Und damit kann er dann auf diese Bitreihe zugreifen und so quasi die zweite Phase des Angriffs einleiten.
Sie haben eben schon mal den Begriff genannt. Die zweite Phase nutzt eine Sicherheitslücke namens Rowhammer aus. Wie neu ist die?
Ach, die ist schon ziemlich alt und das ist ja der Punkt. Die ist seit 2015 schon bekannt, seit dem März und seitdem nicht geschlossen worden, und die funktioniert so. Der Speicher in solchen Cloud-Systemen, der ist in Reihen sortiert, und wenn bestimmte Dateien aufgerufen werden, dann werden die Bitreihen eben reihenweise in den Puffer kopiert und dabei wird die erste Reihe immer sofort dann zurückgeschrieben, wenn eine zweite Reihe aufgerufen wird. Und wenn jetzt ganz schnell hintereinander Speicherreihen aufgerufen werden, dann interagieren die elektrischen Felder der Speicherreihen miteinander. Also die elektrische Ladung, die leckt dann sozusagen. Und dabei können dann einzelne Bits von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 gesetzt werden. Und zwar, und das ist der Witz, ohne dass eine Schreibberechtigung vorliegt. Und diesen Effekt, den haben Max Seaborn, Matthew Dembski und Thomas Dullian schon 2015 an mehreren Laptops vorgeführt und so die Sicherheitslücke auch nachgewiesen. Rauhammer produziert also einen sogenannten Flip-Bit, also ein umgefallenes Bit.
Das hört sich aber ein bisschen so an, als würden da ja beliebige zufällige Fehler erzeugt.
Ja, das war bisher auch genauso der Fall. Eben bis Herbert Boos und sein Team genau berechnet haben, in welcher Frequenz denn welche Bitreihe aufgerufen werden muss, um die Flip-Bits quasi zu steuern. Und so können sie dann in der Cloud auf andere Systeme berechnet zugreifen und berechnet dort Bits in den Speicherreihen manipulieren.
Und dieser zweigeteilte Angriff, welche Auswirkungen kann er haben?
Naja, sehr vielfältiger. Also die niederländischen und belgischen Sicherheitsforscher, die haben zwei Angriffe ausprobiert. Es wird noch mehrere geben. Einmal haben sie einzelne Bits eines öffentlichen Schlüssels so verändert, dass sie den Schlüssel einsetzen konnten, um sich in eine Dateiübertragung, die gerade mit OpenSSH stattgefunden hat, unbefugt einzuschalten. Und das andere Mal, da haben sie einen Uniform Resource Locator bitweise so geändert, dass damit Schadsoftware eben auf das angegriffene Cloud-System gespielt werden konnte.
Und wie gefährdet sind Cloud-Systeme durch diesen Doppelangriff?
Also solange in Ihrer Speicherverwaltung die sogenannte Deduplikation eingeschaltet ist, also gleiche Bitreihen nicht beliebig oft gespeichert werden, sondern eben nur einmal, und dann alle Bitreihen-Eigner auf diese Speichermodule zugreifen können, da ist die Gefahr sehr groß. Gleichzeitig kann diese Deduplikation natürlich sehr leicht abgeschaltet werden, aber wenn das passieren würde, dann würde eben einfach mehr Speicherplatz benötigt werden. Auf der anderen Seite, dann würde auch dieser Flip-Feng-Shui-Angriff ins Leere laufen. Denn dann könnte nicht einfach auf die Speicherbausteine eben eines anderen Systems auf derselben Cloud so einfach durchgegriffen werden. Das Problem liegt daran, dass die Cloud-Betreiber, die Cloud-Provider offenbar sehr viel Speicherplatz einsparen wollen aus Kostengründen und deshalb solche Sicherheitslücken in Kauf nehmen.
Peter Welchering über Flip Feng Shui. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 95667.
Ja, schön war es damals. Bei der Bundeswehr. Eine Kameradschaft. Und Naja gut, das gehört jetzt nicht hierher. Die Bundeswehr also kämpft jetzt nicht nur zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sondern auch im Cyberspace. Und dafür rekrutiert sie Nerds. Ganz modern. Im Web. Mit so einer witzigen Kampagne. Wie Opel. www.umparkenimkopf.de. Auf dieser Seite wirbt ja Opel. Ja, das ist lustig. Und passt auch für die Bundeswehr. Bei der Bundeswehr nämlich gilt das Prinzip von Befehl und Gehorsam. Und eben deshalb wird auf Kasernenhöfen nicht im Imperativ gebrüllt, sondern vorzugsweise im Infinitiv. Ja, tarnen und täuschen. Und außerdem klingt's so schön zackig. Schütze Müller, vortreten, brüllt beispielsweise der Spieß. Und genauso tönt's jetzt im Web. Auf einer Seite der Bundeswehr. Streng getrennt nach Dienstgradgruppen, versteht sich. Der Stabsgefreite Mike Dahms, ein Mannschaftsdienstgrad, der fragt, wie ziehst du eine Firewall um ein Feldlager? Order, an Grenzen gehen, weiterkommen. Oder von den Besten lernen, weiterkommen. Die Befehlsausgabe für den Obermat Sepp Matthes, IT-Lösungen finden, weiterkommen. Und für den Leutnant Theresa Schönburg, Verantwortung übernehmen, weiterkommen. Ja, so klingt's beim Bund. Auf der Seite www. Oh. machwaswirklichzählt.de. Ein vollständiger Satz, nein, sogar ein Satzgefüge mit Imperativ. Welcher Hor... Oh Mann! Wegtreten!
Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Mehr Transparenz bei Autodaten fordert der ADAC. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Die Hersteller von Pkw sollten nach Ansicht des ADAC dazu verpflichtet werden, für jedes Modell genau aufzulisten, welche Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden. Als einen möglichen Ansatz schlug der ADAC vor, eine Art Autodatenliste im Internet einzurichten. Die Verbraucher müssten die Daten ihrer Fahrzeuge mit vertretbarem Aufwand einsehen oder auch die Speicherung selbst unkompliziert unterbinden können, wo sie nicht zwingend für den sicheren Betrieb der Fahrzeuge erforderlich sei. Moderne Autos sind immer stärker vernetzt. In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Diskussionen darüber, ob die Hersteller zu viele Daten speicherten und ob die Datentransparenz für die Verbraucher gewährleistet sei. Die Autobauer wiesen die Kritik zurück.
Twitter löscht Terror-Accounts.
Seit Februar 2016 hat Twitter nach eigenen Angaben 235.000 Mitgliederkonten gelöscht, die für Terrorismus geworben haben sollen. Seit Mitte 2015 gerechnet sind es sogar 360.000. Twitter betont allerdings, dass es keine Algorithmen einsetze, um gezielt terroristische Inhalte im Internet zu erkennen. Vielmehr würden viele Konten gelöscht, wenn der Dienst entsprechende Meldungen erhalte. Twitter kooperiert dafür auch mit verschiedenen Organisationen, die sich gegen gewalttätigen Extremismus wenden, sowie mit Strafverfolgungsbehörden. Rund ein Drittel der Twitter-Accounts mit terroristischem Hintergrund wurden mit Hilfe von Tools zur Spam-Bekämpfung erkannt.
Die Unionsinnenminister wollen mehr Vorratsdatenspeicherung.
Die Innenminister von CDU und CSU haben am gestrigen Freitag ein verschärftes Sicherheitspaket gefordert. Laut ihrer gemeinsamen Berliner Erklärung sollte die Vorratsdatenspeicherung von 10 Wochen auf 6 Monate deutlich ausgeweitet werden. Zugleich soll sie künftig E-Mail-Dienste und die Betreiber sozialer Medien wie Facebook oder WhatsApp mit einbeziehen. Die Minister sprachen sich auch für eine stärkere Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen sowie eine intensivere Fahndung im Darknet aus. Die Berliner Erklärung gilt nicht als Vorgabe für die Bundesregierung. Vielmehr soll sie als Position der Union ins Wahlprogramm von CDU und CSU einfließen.
Cisco streicht weltweit 5.500 Stellen.
Der US-Netzwerkausrüster arbeitet daran, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Dafür soll die Belegschaft um rund 7% reduziert werden. Die Einsparungen, die vor allem traditionelle Produktsparten wie die Netzwerkrouter betreffen, sollen in andere Felder investiert werden. Dazu zählen laut Cisco Sicherheit, Cloud Computing, Datenzentren und das Internet der Dinge.
Android zieht davon.
Der globale Smartphone-Markt entwickelt sich bei den Betriebssystemen immer mehr zu einem Duopol. Neben dem unumstrittenen Marktführer Android und Apples iOS spielen andere Systeme wie Windows Phone oder BlackBerry keine nennenswerte Rolle mehr. Ihr zusammengerechneter Marktanteil bei den Neuverkaufen lag im zweiten Quartal 2016 unter 1%. Diese Daten hat das Marktforschungsinstitut Gartner vorgelegt. Android kam demnach zuletzt auf rund 86%, iOS auf 13%. Allerdings konnte allein Android von steigenden Verkaufszahlen profitieren. Ein Grund dafür ist laut Gartner die gestiegene Nachfrage nach Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones in Schwellenländern.
Google lanciert eigene Videotelefonie-App.
Microsoft hat Skype, Apple hat FaceTime und auch Facebook bietet eine eigene Videotelefonie-Funktion für Smartphones. Auf diesem Markt mischt sich jetzt Google mit einer neuen Bildtelefon-App namens Duo ein. Sie ist für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar. Duo wird nicht wie viele andere Google-Apps mit dem Google-Konto des Nutzers verknüpft, sondern mit der Telefonnummer des Mobiltelefons.
Sternzeit 20. August. Mars beim Gegenmars. Recht häufig tragen Sterne Namen, die auf ihre Position im Sternbild verweisen. So leuchtet am Ende des Schwans Deneb, was Schwanz bedeutet. Manche Namen beziehen sich auf die Sage des Sternbilds, wie Spiker, die Kornähre der Jungfrau darstellt. Manchmal ist ein Sternenname offensichtlich. Der Granatstern im Cepheus besticht durch seine tiefrote Farbe. Und beim Stern Antares im Skorpion lässt sich an den kommenden Abenden tief am Südwesthimmel nachprüfen, dass auch dieser Name gut gewählt ist. Denn unser Nachbarplanet Mars zieht jetzt an ihm vorbei. Der Kriegsgott Mars, im griechischen Ares, überholt seinen Rivalen Antares, den Gegenmars. Beide Objekte leuchten rötlich. Und weil Antares nahe der Ekliptik, der Zugbahn der Planeten, steht, wird er immer mal wieder mit Mars verwechselt. Der genaue Vergleich der beiden zeigt aber, dass Mars eher orange-rötlich leuchtet, während Antares tatsächlich einen Rotton hat. Mittwochabend zieht der Planet in knapp 4 Vollmonddurchmessern Abstand oberhalb am Stern vorbei. Genau über den beiden steht dann noch der Ringplanet Saturn. Mars pirscht sich Nacht für Nacht an die Linie Antares-Saturn heran, bevor er sie überquert. Etwa alle 2 Jahre zieht Mars durch diese Himmelsgegend. Die Begegnungen mit Antares verlaufen allerdings immer anders. Meist leuchtet der Planet schwächer als der Stern. In diesem Jahr aber gewinnt Mars. Er strahlt deutlich heller als sein Rivale. Mars, Gegenmars und Saturn stehen jetzt abends tief am Südwesthimmel. Etwa 2 Stunden nach Sonnenuntergang verschwinden auch sie unter dem Horizont.
Computer und Kommunikation geht zu Ende für heute. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.